Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist Mittwoch, der 7. Dezember 2022. Da bin ich wieder. Ja, euer Olaf Schlumpfi-Scholz unter den Podcastern. Einer, der nie redet, außer wenn er einen Podcast hat, dann gibt er alles. Ja, und ich muss sagen, heute ist wirklich ein toller Tag, ein besonderer Tag. Und ihr wisst, ich bin kein Mann der Floskeln. Ich würde niemals sagen, es ist ein besonderer Tag, wenn es nicht wirklich ein für mich sehr besonderer Tag wäre. Und ich habe am Anfang gedacht, Moment, man will mich hier verarschen, also mindestens da in Katar, weil seit 2,5 Wochen läuft jetzt diese vermaledeite Weltmeisterschaft und wir haben wirklich viel dafür getan. Also was heißt wir? Ich habe viel dafür getan, hier in Wach und Wichtig diese verkackte Weltmeisterschaft einfach gar nicht zu erwähnen, zu umschiffen, alles zu tun, um nicht drüber reden zu müssen. Ja, und heute ist nun der erste Ruhetag. Ja, kein Spiel. Was ist das denn? Kein Spiel während der WM. Habt ihr so viel Kohle, dass ihr euch einfach einen spielfreien Tag leisten könnt, wo die ganzen Stadien leer stehen und alle in ihren verkackten Hotelzimmern wohnen, nur damit gar nichts passiert? Ist es das, was ihr WM nennt? Wirklich? Ernsthaft? Eieieiei. Naja, also deswegen heute kein Wort zur WM, obwohl Oliver Bierhoff ist weg, ne? Oliver Bierhoff ist zurückgetreten. Oliver, mein Oliver, der so lange DFB-Präsident und überhaupt der Beste und ich habe keine Ahnung, was der genau gemacht hat, aber auf jeden Fall, Oliver Bierhoff ist weg und das ist natürlich dramatisch. Und ich lese, Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund ist der kommende Mann im DFB, der beeinflusst alles, der sorgt dafür, wer wohin kommt, nicht wen kommt, wer was soll, muss, darf und überhaupt. Es ist unglaublich, die Machtverhältnisse drehen sich. Man kann sagen, es ist ein Erdrutsch im Gange beim DFB. Ein Erdrutsch, ja? Kann man das so sagen? Ja, sage ich einfach so, auch wenn ich keine Ahnung davon habe. Und abgesehen davon stehen die Zeichen auf Sturm. Auf was denn sonst? Ja, Erdrutsch, Sturm und überhaupt geht alles bergab beim DFB. Es ist, kurz gesagt, eine Zeitenwende. Jetzt versteht ihr, warum ich zu Beginn dieses Podcasts gesagt habe, dass ich auch nur der Olaf Scholz der Podcast bin. Denn ich wollte das Wort Zeitenwende unverdächtig unterbringen. Ja, es ist eine Zeitenwende beim DFB. Denn der Erdrutsch, ja, das Chaos macht sich breit. Und dann passiert aber, obwohl heute ein spielfreier Tag ist, obwohl Oliver Bierhoff weg ist und obwohl Watzke von Borussia Dortmund das Sagen hat, passiert jetzt, Achtung, das hier.
Amazing! Easy win, easy win! Congratulations, Morocco!
Thank you! Menschen am Rand des Nervenzusammenbruchs, irgendwo zwischen Wahnsinn, purer Freude und ungläubiger Freude. Irgendwo da, weil ungläubig, stimmt nicht ganz. Marokko wirft im Elfmeterschießen den haushohen Favoriten Spanien, den Weltmeister von 2010, aus dem Turnier und feiert seinen Torwart Bono für 2 gehaltene Elfer und den lieben Gott.
We believe in God. We believe in God. We believe in our players. We're going to make it. It's our time. It's our showtime.
Wir glauben an Gott und es ist unserer Zeit Showtime, sagt dieser Fan nach dem 3:0 gegen Spanien und feiert dann Torwart Bono, wobei ich mich zunächst frage, was ist das eigentlich für ein Satzbau? Wir glauben an Gott und es ist unserer Zeit Showtime oder heißt es unsere Zeit? Und mein Redakteur hat nur ein R zu viel an diesen Satz gefügt, weil er will, dass ich hier reinfalle beim Thema Fußball, weil er weiß, dass ich keine Ahnung davon habe und deshalb denkt, der liest das vor, der hat keine Ahnung, der Depp macht das so. Was habe ich gemacht? Ich habe es nicht so gemacht, ich habe es gemerkt. Also hier die Feier von Torwart Bono.
It's our hero, it's every Moroccan hero, it's an African hero. 3 strikers, they couldn't score against him.
Er ist unser Held, er ist ein marokkanischer Held, er ist ein afrikanischer Held. 3 spanische Elferschützen konnten gegen ihn nicht treffen. Zitat Ende. Und es stimmt, Marokko ist die einzige afrikanische Mannschaft, die das Viertelfinale erreicht. Übrigens auch die erste seit der WM 2010. Ja, so ist das in unsere Zeit. Unserer heißt es dann, ne? Oder unsere? Ich komme grammatikalisch ein bisschen durcheinander. Wie ihr wisst, ich bin Podcaster. Ich konnte noch nie so gut Deutsch, wie sich das viele von mir gewünscht hätten. Auf jeden Fall halten die Fans auch den Titel für Marokko für möglich.
We will do it. 100% we will do it, inshallah. Because all the Arabic people, it's with us. The God with us. We believe that there is God. So I think 100%.
Wir werden es schaffen, so Gott will. Zitat Ende, sagt die Marokkanerin Fatima. Denn, Zitat, alle arabischen Mannschaften sind mit uns und auch Gott ist mit uns. Zitat Ende. Okay, sie scheint sich also ziemlich sicher zu sein. Gott sei Dank. Oder auch nicht. Zu 100 Personen sagt sie noch und meint 100%. Aber bitte, 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 bitte. Wer Personenprozent verwechselt, okay, der hat meine Sympathie. Who the fuck am I? Oder wie man im Französischen sagt, wer bin ich? Ihr Englisch ist wesentlich besser als mein Arabisch. Ja, wirklich wahr. Ich kann kein Wort. Ich kann kein Wort. Und Weltmeister Marokko, ich als mega toleranter, offener Typ sage, why not? Warum nicht?
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Und da geht's schon wieder um Fußball. Ja, haben wir denn keine anderen Themen oder was? Krankenhausreform Karl Lauterbach? Was ist denn los? Da gibt's doch so viel. Aber nein, Fußball. Heute wollen sie es also so richtig von mir wissen, dass ich Ahnung habe, oder? Ja, der WM-Debakel-Analyse-Gipfel beim Deutschen Fußballbund steht heute an. Ja, der heißt wirklich so. WM-Debakel-Analyse-Gipfel. DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist nicht mehr dabei. Warum nur? Darauf haben wir am Anfang des Podcasts schon hingewiesen. Der hat ja schon in der Nikolausnacht Konsequenzen aus der WM-Bescherung gezogen, was Ex-Profi und ARD-Experte Thomas Hitzlsperger immer noch in Erstaunen versetzt. Warum? Das sagt er uns jetzt.
Also wie ich es verstanden habe, ist ja Oliver auf den DFB zugegangen und hat gesagt, er macht den Weg frei. Also er wurde nicht rausgeworfen oder es kam Bauernopfer, sondern es war seine Entscheidung. Und ich dachte schon, dass es zu einer Analyse kommt und man den ganzen Zeitraum nimmt. Er ist dem zuvor gekommen und glaube ich, die Kritik hat ihn brutal hart getroffen und hat einfach für sich beschlossen, er möchte nicht mehr weitermachen. Ich bin überrascht über den frühen Zeitpunkt.
Und noch einer ist überrascht, Bundestrainer Hansi Flick, der nun schriftlich kundtut, dass er sich gar nicht richtig vorstellen kann, ohne den Olli zu arbeiten. Könnte bedeuten, dass das auch der Anfang vom Ende von Hansi Flick ist, der sich im Moment so sehr an seinen Stuhl klebt, dass man denkt, er gehört zur letzten Generation des DFB. Ja, so festgeklebt ist er. Verdammt nochmal. Kann der denn nichts dazu lernen? Und dazu erneut Thomas Hitzlsperger.
Ich fand nur ungewöhnlich, dass der Trainer Hansi so eine Botschaft jetzt absetzt, so kurz nach dem Aus vom Oliver. Das schon, aber er hat auch damals, als er dazugekommen ist, gesagt, einer der wesentlichen Gründe, warum er kommt, ist Oliver. Und soher bin ich schon gespannt, was er sich noch überlegt. Ich fände es sehr, sehr schade, wenn Hansi deswegen hinwirft, aber das hat er nicht angekündigt. Deswegen denke ich, bleibt das alles so.
Naja, hoffentlich bleibt es ja eben nicht so, also sportlich. Ist ja auch egal. Ich sehe schon, morgen ist zwar schon der nächste spielfreie WM-Tag, aber wir werden dann wieder über Fußball reden. Ach du großer Gott, warum konntet ihr mich nicht früher in die Winterpause schicken? Radio 1, warum nicht? Da hättet ihr so viel Geld sparen können und ich hätte nicht über Fußball reden müssen. Warum nicht? Nein, stattdessen sende ich ja durch und muss über diesen Quatsch reden. Das kann doch alles nicht sein. Jetzt aber reden wir erstmal, Achtung, und jetzt kommt ein Megathema, das wirklich gar nichts mit der Fußball-WM in Katar zu tun hat, der Islam. Genau genommen tun das heute Politik und Gesellschaft, denn seit 2010 wissen wir ja Folgendes.
Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Ja, guck mal, Christian Wulff, ja, wie schön das ja auch mal wieder da ist, wie wir uns an ihn erinnern können.
Das sagte vor 12 Jahren unser Bundespräsident, ausgerechnet auch noch ein Christian. Soweit ich mich erinnere, übrigens der einzige Satz von Christian Wulff, der auch nur halbwegs in Erinnerung geblieben ist. Aber egal, heute jedenfalls ist wieder Islamkonferenz. Der Innenminister hat geladen.
Muslime gehören zu Deutschland. Muslime haben selbstverständlich die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten wie alle Bürger dieses Landes. Und daran kann es wohl keinen vernünftigen Zweifel geben.
Aha, gibt aber Zweifel, denn der Seehofer, ist gar nicht mehr Innenminister. Ja, das war die kleine Falle, die ich euch hier an dieser Stelle gestellt habe. Und der Satz gerade stammte von 2018. Aber habt ihr den feinen Unterschied zu Wulff gehört? Muslime gehören zu Deutschland, sagt Seehofer. Er sagt nicht, der Islam gehört zu Deutschland. Im Gegenteil, das hat er sogar damals verneint. Mal sehen, wohin heute die Reise geht, wenn sich gut 160 Vertreter des muslimischen Lebens im Innenministerium, das mittlerweile übrigens Nancy Faeser von der SPD führt, falls ihr nun Angst habt, der olle Hotte Seehofer säße immer noch dort. Also 160 Vertreter muslimischen Lebens treffen sich mit Repräsentanten des Staats, der christlichen Kirchen, des jüdischen Lebens und der Wissenschaft zum Dialog. Das wird wirklich ein Wahnsinn. Ich freue mich drauf. Gut, dass Horst Seehofer offensichtlich wirklich nicht mehr dabei ist. Obwohl, wer weiß, vielleicht kommt er wieder Geist aus der Flasche oder kommt einfach hinterrücks wieder. Man weiß es nicht.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 15, denn heute beginnt in Montreal in Kanada die 15. Weltnaturkonferenz der Vereinten Nationen. Quasi eine Art Klimakonferenz, nur eben bezogen auf Artenvielfalt und Biodiversität. Und da sieht es ganz schön schlecht aus. Dazu habe ich mit Professor Bernd Misow, Generaldirektor des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels, gesprochen. Und was ich mit ihm besprochen habe, das hört ihr. Stellt euch vor, haltet euch fest, ihr werdet es nicht glauben. Jetzt.
Wach und wichtig. Das Interview.
Herr Professor Misow, wie schlimm ist es aktuell um unsere Artenvielfalt bestellt? Ist es noch 5 vor 12 oder schon 5 nach?
Gut, wenn ich Ihnen hier als Wissenschaftler wirklich eine präzise Antwort geben könnte, wäre ich sehr, sehr froh dazu. Wir wissen allerdings aus den wenigen Langzeitstudien, die wir haben, etwa bei den Insekten, da wird immer wieder die berühmte Krefelder Studie zitiert, dass wir enorme Verluste an Insekten in Deutschland zum Beispiel beobachten können in den letzten 20 Jahren. Mit enorm meine ich, das geht hier um Biomasse von über 70%, die wir verloren haben. Das ist natürlich gigantisch viel. Das wäre allerdings vielleicht zu eng gesehen. Wir wissen, dass wir in den letzten 60 Jahren, 70 Jahren bis etwa 60% der Landwirbeltiere an Arten und Biomasse verloren haben. Wir wissen, dass in den Meeren eine ungeheure Anzahl an großen Prädatoren, zum Beispiel die Haie, zurückgegangen sind. Oder in der Ostsee ist der Dorsch nahezu verloren. Wenn man das alles aufsummiert, weiß man, es ist enorm viel verloren gegangen. Wie schlecht es jetzt um die Welt dann wirklich steht, wie weit wir das wieder regenerieren können, das können wir im Moment noch nicht wirklich sicher sagen.
Was genau erforschen Sie, wenn Sie Biodiversität erforschen? Zählen Sie Insekten, Tiere, Pflanzen? Gehen Sie direkt in den Wald oder was genau machen Sie da?
Naja, ganz so einfach ist es nicht. Also im Regelfall sprechen wir ja von biologischer Vielfalt und nicht unbedingt jetzt von reiner Artenvielfalt. Das heißt, Biodiversität umfasst natürlich Artenvielfalt. Das ist die ganze Menge der unterschiedlichen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, die es gibt. Aber auch generell biologische Vielfalt. Das heißt, es gibt ja auch Vielfalt der Erbanlagen, genomische Vielfalt, Vielfalt zwischen einzelnen Individuen oder zwischen Populationen. Und diese Dinge werden hier erforscht, denn sie bilden letztendlich die Grundlage für funktionierende Ökosysteme.
2017 ist erschienen die Krefelder Studie, die sowas wie einen Aufschrei auslöste. Sie publizierten erstmals, dass die Biomasse der Fluginsekten in 27 Jahren um 75% geschrumpft ist. Kam dieser Aufschrei schon zu spät?
Also ich würde es folgendermaßen formulieren. Dieser Aufschrei war enorm wichtig, weil es hat wirklich sehr viel Wirkung entfacht, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber letztendlich haben Wissenschaftler schon seit den 60er Jahren darauf hingewiesen, dass etwas passieren muss. Also da kann man zum Beispiel Rachel Carson, amerikanische Wissenschaftlerin, zitieren, die ihr Buch 1962 publiziert hat mit dem Titel Silent Spring. Und sie hat darauf hingewiesen, dass bei den Pestizideinsätzen, die in dieser Zeit 1962 in den USA durchgeführt wurden, man vorhersagen kann, dass irgendwann einmal Biodiversität verschwunden sein wird. Das heißt, die Warnungen, die Hinweise gab es schon lange immer wieder. Ob sie wirklich zu spät sind, können wir noch nicht sicher sagen. Aber was wir sagen können ist, es gibt sehr viele Modellierungen, die uns zeigen, dass wenn wir handeln, wenn wir naturbasierte Lösungen einführen, wenn wir Naturschutzgebiete wieder wirklich tatsächlich schützen, wenn wir unser Konsumverhalten verändern, dann haben wir die Chance, hier tatsächlich vieles zu erreichen und unter Umständen sogar die Trendwende zu schaffen, was den Verlust der Biodiversität und gleichzeitig auch die Klimaerwärmung betrifft.
Erklären Sie es doch mal für mich, für einen Laien dieses Themas. Was heißt es denn genau, wenn die Biomasse der Insekten abnimmt?
Na, letztendlich ist es für jeden Laien unmittelbar nachvollziehbar, vielleicht sogar, man könnte sagen, in einem positiven Sinne. Also die berühmte Auto-Windschutzscheibe muss nicht unbedingt mehr gereinigt werden, auch wenn man 1000 Kilometer durch Europa fährt, weil kaum noch Insekten tatsächlich durch das Auto getroffen werden. Das ist ein unmittelbar spürbarer und sichtbarer Effekt. Ein anderer sichtbarer Effekt ist aber auch der, dass wenn die Biomasse der Insekten so massiv abnimmt, dann haben wir weniger Bestäuber bei den Blütenpflanzen. Wir haben weniger Entwicklung von wichtigen Produkten, von denen wir leben. Also man kann das durchaus sofort anführen. In den USA ist das so weit fortgeschritten, dass sie zu wenig Bestäuber für Obstplantagen oder für landwirtschaftliche Produkte haben und daher diese sogar von Europa aus einführen müssen. Ohne die Produkte hätten wir leere Supermärkte.
Warum spielen denn die Insekten so eine große Rolle bei der Biodiversität? Also warum ausgerechnet die?
Naja, also man sieht natürlich sehr, sehr leicht große Landwirbeltiere oder in Afrika einen Elefanten, bei uns sind das Hirsche oder was auch immer für Tiere wir hier nennen mögen. Aber die Mehrzahl aller bekannten Tierarten, etwa zu 80%, sind Insekten. Und Insekten sind mitverantwortlich für die Bodenbildung. Sie sind mitverantwortlich für die Bestäubung etwa von Blütenpflanzen, was ich vorher schon erwähnt habe. Insekten sind mitverantwortlich für sehr viele Mechanismen in Ökosystemen, dass unsere Ökosysteme tatsächlich funktionieren. Also gemeinsam mit den Pflanzen sind sie damit verantwortlich, dass unsere Landlebensräume tatsächlich existieren und gegenüber Beeinflussungen von außen Veränderungen einigermaßen resistent sind. Also ohne Insekten hätten wir überhaupt keine Lebensgrundlage.
Was erwarten Sie denn vom Weltnaturgipfel jetzt in Montreal?
Also ich erhoffe mir, dass zumindest auf einer Arbeitsebene tatsächlich so konkrete Lösungsmöglichkeiten wissenschaftsbasiert ausgearbeitet werden, sodass sie zumindest einmal mit einer Perspektive auch tatsächlich international vereinbart werden können. Es ist natürlich etwas frustrierend, wenn, so wie jetzt bei Sharm el-Sheikh, dem Weltklimagipfel, dann doch wenig dabei herauskommt. Das ist natürlich gar nicht das, was wir uns erhoffen. Ich erhoffe mir aber, dass das, was ich vorher gesagt habe, zumindest jetzt beim Weltbiodiversitätsgipfel erreicht wird.
Der Gipfel wurde seit 2020 immer wieder verschoben, und zwar wegen der Pandemie. Beim Klimagipfel wäre das undenkbar. Warum hat der Weltnaturgipfel, die Artenvielfalt, nicht diesen Stellenwert, und wie fatal ist das?
Also warum man nicht diesen Stellenwert hat, ich glaube, da müssen wir Wissenschaftler uns selber auch an der Nase nehmen. Wir haben es offensichtlich bisher nicht geschafft, in den letzten Dekaden zu kommunizieren, wie wichtig Biodiversität wirklich ist. Es gibt aber vielleicht auch ein anderes Problem, das man hier ansprechen sollte. Bei den Fragen des Klimawandels und der Erderwärmung ist es gelungen, eine relativ einfache Formel zu formulieren, die auch ihre Berechtigung hat. Diese einfache Formel ist, wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren, denn der CO2-Ausstoß in der Atmosphäre führt zur weiteren Klimaerwärmung und das hat einen rückgekoppelten positiven Effekt. Also positive Effekte heißt, dass es immer stärker wird, die Erderwärmung so. Diese einfache Formel ist auch verwendbar, umsetzbar in Regularien, in Möglichkeiten zu sagen, was muss man tun, um CO2-Ausstoß zu verhindern, beziehungsweise was muss man tun, um CO2 zu binden, um den Prozess zu stoppen. Das ist alles sehr, sehr einfach formulierbar. Wenn es um Biodiversität geht, ist die Sachlage viel komplexer. Wir können nicht quantifizieren, welchen Effekt jede einzelne Art im Ökosystem hat. Wir können es in etwa beschreiben, aber diese Komplexität hat es für uns bisher nicht ermöglicht, eine relativ einfache Metrik zu entwickeln, nach der wir sagen können, was schadet der Biodiversität, was schadet der Biodiversität nicht, wie können wir wirtschaften, wie können wir naturpositiv wirtschaften und welche Metriken können angewandt werden, um das tatsächlich zu beobachten beziehungsweise auch zu messen. Und ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, die wir haben, hier wirklich so zu kommunizieren, wirklich auch von Seiten der Wissenschaft her Metriken zu entwickeln, dass wir tatsächlich sagen können, welche Auswirkungen hat unser Konsumverhalten, unser Wirtschaften auf die Natur.
Kriegen wir, wenn wir den Klimawandel stoppen, auch die Insekten- und Artenkrise in den Griff, oder müssen wir uns erst um die Biodiversität kümmern und dadurch wird der Klimawandel gestoppt?
Naja, also das Beste ist, diese beiden Dinge nie getrennt voneinander zu denken. Sie müssen sich vorstellen, der Klimawandel ist ja ein Effekt der Veränderungen in unserer Natur. Wir haben sehr viele natürliche Ökosysteme so vernichtet, dass sie zum Beispiel CO2 nicht mehr wirklich vernünftig speichern können. Wir haben die riesigen Agrarflächen, die letztendlich CO2 netto sogar produzieren und in die Atmosphäre abgeben und das CO2 nicht wirklich speichern. Das heißt, wir müssen beides immer gemeinsam denken. Und Biodiversitätsschutz ist Klimaschutz und umgekehrt. Wir müssen an beiden Stellen gleichzeitig anfangen zu arbeiten. Wie kann sowas möglich sein oder wie kann sowas funktionieren? Wir haben das auch schon in der Berliner Erklärung formuliert. Naturbasierte Lösungen können Lösungen sein, die uns helfen, mehr CO2 zu binden, zum Beispiel in Böden oder in Pflanzen zu binden und damit weniger CO2 in die Atmosphäre freizusetzen. Das kann gelingen, indem wir Ökosysteme renaturieren, indem wir an einem Beschluss festhalten und den umsetzen, die sogenannten 30-30-Ziele, die global formuliert wurden, 30% der Erde unter Naturschutz zu stellen bis zum Jahr 2030. Das wären Ziele, die der Biodiversität helfen würden und letztendlich auch dem Klimaschutz massiv helfen könnten.
Sind denn im Wasser lebende Insekten weniger betroffen als an Land lebende Insekten? Oder ist das eine naive Frage von einem morgendlichen Podcast-Moderator, der es gerade sehr interessant findet, von Ihnen aufgeklärt zu werden?
Also in Wasser lebende Insekten sind genauso stark betroffen. Und was das Verblüffende daran ist, wir sprechen immer sehr häufig über die wahnsinnig stark gefährdeten Meere oder Mangrovenwälder oder zum Beispiel über die stark gefährdeten Insekten, die in unseren Landlebensräumen leben. Einer der am stärksten gefährdeten Lebensräume weltweit sind die Süßwasser und unsere Süßwasserressourcen. Und hier sind natürlich auch die wasserlebenden Insekten betroffen. Und hier wird in vielen Fällen einfach noch viel zu wenig hingesehen, wie wir hier eingreifen können und hier helfen können, diese Ökosysteme zu erhalten. Letztendlich stellen sie auch unsere Trinkwasserressource dar.
Letzte Frage, die apokalyptische zum Schluss. Was würde passieren, wenn wir keine Insekten mehr hätten?
Ich kann es ganz einfach formulieren. Wir hätten kein Trinkwasser, wir hätten kaum noch wirklich vernünftige Nahrungsmittelproduktionen und letztendlich würde das schon genügen, um zu formulieren, dass wir richtig, richtig Probleme hätten für zukünftige Generationen. Ich war ja selber an Studien beteiligt, die gezeigt haben, dass etwa Insekten vor ungefähr 470 bis 500 Millionen Jahren entstanden sind und das Land erobert haben. Das war ungefähr die gleiche Zeit, zu der auch Landpflanzen entstanden sind. Das heißt, alles, was uns heutzutage am Land umgibt, Pflanzen, Insekten etc., ist ein Produkt der letzten 470 bis 500 Millionen Jahre. Wenn wir das jetzt so simpel schnell zerstören würden, wäre das unwiederbringlich weg. Das ist eine Eigenschaft letztlich aller evolutiver Prozesse. Sie sind nicht reversibel. Der Verlust einer Art ist ein unwiederbringlicher Verlust einer Art. Der Verlust von vielen Arten und damit die Destabilisation von Ökosystemen ist etwas, was nicht unmittelbar wieder rückgängig gemacht werden kann innerhalb weniger Jahre. Und dies ist eines der großen Hauptprobleme, die wir haben.
Professor Bernd Misow, Generaldirektor des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels zum Weltnaturgipfel in Montreal.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Mary Poppins, Kindermädchen. Bedenkt, bevor der Tag vergeht, für etwas Spaß ist's nie zu spät.
Ende der Denkpause.
Leute, das war's schon wieder wach und wichtig für heute am Mittwoch. Ich könnte mir vorstellen, dass ich morgen wieder da bin. Ich könnte mir vorstellen, wenn meine Stimmung entsprechend ist und ich Bock habe. Und was würde ich sagen? Habe ich morgen Bock? Ich glaube ja. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Bis morgen.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.